Ja, herzlichen Dank für eure Mühe, diese Lieder, Gott zur Ehre. Mauern zerbricht unser Gott. Ich war schon geboren, da wurde die Mauer gebaut. Und ich durfte erleben, wie sie fiel. Ich habe sogar selbst mit Hand angelegt, mit Hammer und Meißel, um mir da so ein Stückchen zu sichern. Am Dienstag diese Woche, 9. November. 9. November 1989. Habt ihr dran gedacht? Die Älteren vielleicht. Die unter 32-Jährigen vielleicht doch eher nicht. So lange ist es ja her. Meine Eltern wohnten damals nahe der Sonnenallee in Berlin. Ich erfuhr es also erst am nächsten Tag in den Nachrichten, was sich in dieser Nacht an der Mauer abgespielt hatte. Weit weg von Berlin, zu Hause und im Dienst, habe ich nichts mitbekommen. Eine für unüberwindlich gehaltene Barriere brach wie ein Damm. Die Mauer war gefallen. Völlig fremde Menschen lagen sich in den Armen und feierten einen Sieg. Den Sieg der Freiheit, der Menschlichkeit, den Sieg über die Angst. 32 Jahre her. Das ist schon wieder eine Ewigkeit. Morgen, am 13. November 1989, hielt ein Zeitgenosse, Erich Mielke, einer der obersten Grenzwächter und Mitglied des ZK der SED, seine letzte Rede vor der Volkskammer der DDR in Ost-Berlin. Und wir hören mal einen Ausschnitt davon.
Wir haben, Genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ja, wir haben einen Kontakt. Ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören, warum. Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen.
Bitte doch endlich dafür zu sorgen. In dieser Kammer sitzen nicht nur Genossen. Ich bin der
Redner. Ja, bitte, Verzeihung. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein.
Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
Ich liebe doch alle.
Ich liebe doch alle. Ich liebe euch alle. Das klingt aus diesem Munde oder klang aus diesem Munde wie Hohn. Und selbst wenn jemand das heute sagen würde, selbst wenn ich das sagen würde, klingt das fragwürdig. Ich komme an meine Grenzen, wenn ich Auto fahre. Und noch schlimmer ist es, wenn meine Frau neben mir sitzt. Die erwischt mich dann immer dabei. Wenn mir keiner zuhört, dann ist das ja alles noch nicht so dramatisch, aber wenn sie Zeuge wird, wie ich ausraste, weil alle anderen falsch fahren, dann weiß ich, wie so meine Nächstenliebe bestellt ist. Ein paar Jahre vor diesem Ereignis von eben, 1984, stand ich selbst in Uniform an der Brandenburger Tor, auf der Ostseite natürlich. Nicht als Grenzschützer, sondern als dreifacher Familienvater und aktiver Pastor zum Wehrdienst einberufener Bausoldat. Ich kann das beweisen. Ich habe noch die Schulterstücken mit. Wahrscheinlich von Weitem und aus dem Dunkeln nicht so zu sehen. Ne? So rum hätte ich die auf meiner Uniform getragen, zwei goldene Spaten drauf zu sehen. Ich war ein Wehrdienstverweigerer. Das heißt, ich lehnte aus Gewissensgründen das Tragen und Anwenden einer Waffe ab. Dafür wurde ich bestraft. Man hat mich gefragt bei der Musterung, wieso um alles in der Welt ich meine Familie im Ernstfall, im Falle einer Bedrohung, nicht mit der Waffe verteidigen würde. Das könne man doch nicht verstehen. Womit wurde ich bestraft? Nicht mit Gefängnis, aber mit schwerer körperlicher Arbeit im Tiefbau. Von 1964 an gab es in der DDR, und das einzigartig im Ostblock, Bausoldateneinheiten. Den Arbeitsdienst für Verweigerer, ob Christ oder Pazifist. 1984, also noch mitten im Kalten Krieg, entschied das Ministerium für nationale Verteidigung, eine Verstärkung der Außengrenzen der DDR vorzunehmen. An drei Standorten, in drei Betonwerken, wurde die Produktion von Betonwabenplatten begonnen. Die sollten Militärfahrzeugen das Befahren der Grenze erleichtern und sie sollten Stolperzonen herstellen können. Für uns, für mich und meine Kameraden hieß das rollendes Dreischichtsystem, also Tag und Nacht ohne Sonn- und Feiertage Betonelemente herstellen, mit deren Hilfe die Grenze zum Westen noch sicherer gemacht werden sollte. Bin ich nicht stolz drauf? Aber das ging damals nicht anders. Glücklicherweise nur noch wenige Jahre, dann hatte dieses Schandmal ein Ende. Der eiserne Vorhang fiel, wir konnten das Glück kaum fassen. Wir waren gefangen gewesen und fühlten uns so. Ich konnte meine Familie im Westen nicht besuchen. Und nun waren wir frei. Wir hätten die ganze Welt umarmen können. Warum ziehen wir dann heute wieder Grenzzäune quer durch Europa? Warum igeln wir uns Europäer wieder ein? Warum darf Nächstenliebe diese Grenzen nicht überwinden? Warum verweigern wir Menschenrechte, die wir doch einst selber einforderten und schmerzlich Menschenrechte vermissten? Ist das so, weil wir uns von den Tatorten oder den Schlachtfeldern der Geschichte abschirmen wollen? Von den Kriegen, an denen wir zwar verdienen und deren Folgen wir doch außen vor halten wollen? Erich Mielke und ein anderer Mann, ein Christ, Desmond Doss mit Namen, waren Zeitgenossen. Sie sind beide schon tot. Der erste stirbt 2000, über 90 Jahre alt geworden, und der andere 6 Jahre später. Desmond Doss, ein amerikanischer Kriegsfreiwilliger und Sanitäter während des Zweiten Weltkriegs in Fernost. Auch er verweigerte das Führen einer Waffe und er wurde von seinen Kameraden und Vorgesetzten eher für einen Feigling gehalten. Und doch rettete er als Sanitäter in einer furchtbaren Schlacht 75 von seinen Kameraden. Und er wurde für diese aufopferungsvolle Nächstenliebe auf dem Schlachtfeld durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten später mit der höchsten Tapferkeitsauszeichnung, der Medal of Honor, geehrt. Vielleicht lernen wir ihn für einen kurzen Moment auch kennen.
die Verzögerung, Captain.
Wir warten, Sir.
Warten? Worauf?
Auf den Soldaten Doss.
Wer zum Teufel ist Soldat Doss?
Ich habe immer davon geträumt, Arzt zu werden, aber ich konnte nicht oft zur Schule. Ich kann nicht hierbleiben, während alle anderen für mich kämpfen.
Dachtest du, dieser Krieg passt so ohne weiteres zu deinen Idealen?
Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. So werde ich unserem Land dienen.
Das ist ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten. Gebaut, um dem Feind den Tod zu bringen.
Es tut mir leid, Sergeant. Ich rühre keine Waffe an.
Sie töten nicht?
Nein, Sir.
Im Krieg wird getötet, das wissen Sie.
Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht der Kamerad, der Sie auf dem Schlachtfeld retten wird.
Dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit.
Ich habe mich in dich verliebt, weil du anders als alle anderen bist. Die können dich dafür ins Gefängnis sperren.
Wie soll ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht treu bleibe? In einer Welt, die so sehr auseinanderbricht. Es scheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so schlecht zu sein.
Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen.
Ich schaff dich hier raus, Mann!
Das müssen Sie sich ansehen.
Wer hat das getan?
Doss, der Feigling.
Wir müssen morgen wieder darauf. Und ohne Sie werden die Männer das wohl nicht tun.
Hilf mir, du musst mir vertrauen.
Wehe, du kommst nicht zu mir zurück.
Bitte, oh Herr, hilf mir noch einen zu retten. Hilf mir noch einen zu retten.
Es gibt also Menschen, die sind glatte Versager in Sachen Nächstenliebe. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal auch so. Und es gibt Menschen, die kriegen das hin. Die Bibel zeigt uns Schlachtfelder im Kleinen. Und auf ein solches stoßen wir im Neuen Testament bei Matthäus. Jesus wird nach den Einlasskriterien für das Reich Gottes gefragt und er lässt die Umstehenden selbst antworten. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten gehören doch ganz gewiss dazu, nicht wahr? Können wir den Text mal kurz sehen? Jawohl. Matthäus 10 fragt Jesus, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Das ist die Frage, die in seinen Zuhörern wach geworden ist, als Jesus diese Geschichte erzählt. Wer ist denn mein Nächster? Jesus stellt in den Mittelpunkt seiner Geschichte nicht die eigene Familie, wie wir das vielleicht erwarten würden, oder die geliebten Blumen hinterm Haus oder die Nisthilfen für Zaunkönige, die wir mit unseren Kindern bauen würden. Er stellt einen Fremden, einen Samariter in den Mittelpunkt seiner Geschichte. Dieser Samariter hilft einem Menschen in Not, für den die eigenen Landsleute keinen Finger krumm machten, nicht einmal die Frommen. Was sagt uns diese Geschichte, so alt sie ist? Sie sagt uns, Nächstenliebe kann eigentlich jeder. Selbst ein Unbeteiligter, selbst ein Fremder, wenn sein Herz für einen Menschen in Not schlägt. Nächstenliebe kennt keine Grenzen. Und doch kennt sie unser Versagen. Ja, sie kennt auch solche Triumphe, wie den des Sanitäters, der eine ganze Nacht lang einen nach dem anderen vom Schlachtfeld schleppte. Versagen und Triumph an den Grenzzäunen, auf den Schlachtfeldern und damals in der Prager Botschaft oder an der Straße nach Jericho, es spielt gar keine Rolle. Wo ist die Nächstenliebe? Von wem lernen wir Nächstenliebe, wenn nicht von den Eltern, was ja vorkommen mag? Wenn nicht in der Schule, was ja möglich ist? Wir lernen von Vorbildern. Wir lernen von Zeitgenossen oder Menschen, an denen wir uns orientieren. Wir lernen von Jesus. In Jesus tritt uns die Nächstenliebe in Reinform gegenüber. Vielleicht gibt es diese Sternstunden der Nächstenliebe auch hier in dieser Stadt. Vielleicht nicht an jedem Ort, vielleicht auch ohne von sich reden zu machen. Aber es gibt diese Sternstunden. Es gibt sie wohl auch an der belarussischen Grenze. Es gibt sie auf den griechischen Inseln. Es gibt sie mitten im Meer. Ich habe zwei junge Leute kennengelernt, Stralsunder beide. Die haben solche Boote mitgefahren auf dem Mittelmeer und Menschen aus dem Meer gefischt. Es ist aber auch diese Armut, diese abgrundtiefe Verzweiflung und Not mit Händen zu greifen. Es gibt den Mut und es gibt zugleich die Angst und Ohnmacht europäischer Politiker. Und es gibt die Verbrecher, die davon profitieren. Wie kann man in diesem Wirrwarr, in diese Finsternis, an diesen Grenzen Licht und Liebe bringen? Vielleicht indem wir Weihnachten feiern, ist ja bald wieder soweit. Kommt das Weihnachtsfest dem nahe, was damals vor den Toren von Jerusalem geschah? Wir feiern mit Geschenken und Braten. Der Sieg der Nächstenliebe, der spielte sich an einem Kreuz ab. Jesus von Nazareth, ein Zimmermann und von Gott gesandter Menschensohn, lässt sich für den Sieg der Nächstenliebe zu Tode quälen. Niemals würde ich so weit gehen, oder? Im Johannesevangelium heißt es, das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Finsternis und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Kurz vor dem Passionsgeschehen teilte Jesus mit seinen Jüngern Brot und Wein. Und dann diente er ihnen selbstlos. Er kniete sich vor ihnen nieder. Er wusch ihnen die Füße. Er richtete ihre Impulse von Geltungsdrang und die Eitelkeit weg davon auf die Liebe. Er schwört sie auf ein neues Gebot, eine neue Ordnung ein. Es ist die Ordnung des Himmels. Es ist der Herzschlag des Vaters. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. So wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe ist also das Erkennungszeichen von Nachfolgern Jesu. Wenn ich dann doch schnell an meine Grenzen komme, woran mag das liegen? Die Menschen unserer Gesellschaft sind der leeren Worte müde. Mit einem Slogan, mit so einem Satz wie "Ich liebe euch alle" ist es nicht getan. Menschen von heute muss man mit Taten, mit tätiger Liebe überzeugen. Was muss ich tun, um als Nachfolger Jesu durchzugehen? Selbstlose Liebe üben? Wie macht man das? Üben heißt lernen, heißt wiederholen, wenn nötig, wenn Not ist. Immer wenn Not ist, wenn ich auf Not treffe, wenn mir Not vor Augen ist, kann ich üben, kann ich helfen. Ja, in meiner Familie kann auch Not am Mann sein. Und das ist uns ja am nächsten. Viele Familien gleichen leider heute auch eher Schlachtfeldern als Orten des Friedens. Die Natur, ja, natürlich, und das Klima, sie brauchen uns, ein Umdenken von allen. Wenn mich die Nöte dieser Welt überfordern, braucht es uns alle. Wir müssen lernen und üben, zusammenzuarbeiten. Braucht es uns alle Christen. Wir sollten die Grenzen zwischen den Kirchen nicht länger kultivieren. Grenzüberschreitend dienend fängt in und zwischen unseren Kirchen an. Liebe in Reinform, nicht in Reimform, sondern in Reinform. Also rein wie Gold. Wir haben uns damals amüsiert über die Dienstgrade, die vom goldenen Blitzen dieser Spaten irritiert ihre Hand zur Mütze führten, wenn sie uns begegneten. Wir waren eigentlich am unteren Ende der Nahrungskette, aber wir hatten was golden Blitzendes auf unserer Schulter. Man hatte, um das zu vermeiden, diese Spaten eigentlich panzergrün lackiert und sie waren gar nicht Gegenstand der Ausgangsuniform. Zu der gehörten laut Dienstvorschrift silbergestickte Spaten. Wir haben ein bisschen getrickst und so hat man uns zugestanden, diese goldenen Spaten zu tragen. Sind wir Trickser, gelernte Trickser in Sachen Nächstenliebe? Meine Kirche jedenfalls hat die Nächstenliebe in Reinform noch nicht vollständig umgesetzt. Da sind zum Beispiel Frauen als Pastoren nicht gewürdigt, eingesegnet zu werden für diesen Dienst. Nur als ein Beispiel. Ich selbst habe diese Nächstenliebe in Reinform auch noch nicht entdeckt. Da ist noch viel Luft nach oben im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Wort der Schrift und unsere frommen Kartenhäuser, unsere selbst gebastelten Fassaden stürzen zusammen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz Moses heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie kann ich also der Liebe in Reinform, dieser nächsten Liebe, von der die Schrift spricht, wenigstens nahe kommen? Bewundere Jesus Christus für sein Beispiel, für sein Handeln, für das Zusammenspiel von Worten und Taten und höre nicht auf, ihn anzubeten, zu ihm aufzuschauen. Und wenn du das stellvertretend tust für die Menschen in unserer Gesellschaft um uns her, dann wäre das ein Anfang. Amen.